Hallo und guten Tag. Hier ist podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 54. Solange ich atme, hoffe ich, zum 140. Geburtstag von Ernst Bloch, dem Philosophen des Prinzips Hoffnung, am 8.7.2025. Eine Tour d'horizon durch Leben und Werk mit Professor Francesca Vidal oder Professora, der Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und Herausgeberin des Ernst-Bloch-Jahrbuchs, gell? Und Theo Schneider, ja, ich habe vorher Almanach geschrieben. Gibt es den überhaupt noch oder ist der ersetzt worden?
Den gibt das Ernst-Bloch-Zentrum heraus und wir wechseln uns immer ab. Einmal kommt das Jahrbuch und im nächsten Jahr der Almanach und dann gibt es auch noch den Vorschein, den gibt die Ernst-Bloch-Assoziation heraus.
Macht das Sinn? Wäre es nicht sinnvoller, sich auf einen zu beschränken, das hier zu machen?
So. Ja, tatsächlich gibt es sehr viele, die sich mit Ernst Bloch beschäftigen und es hätte sicher Vorteile, wenn man noch mehr zusammengeht. Wir haben das so gemacht, dass das Ernst-Bloch-Zentrum mehr deutlich macht, was es gerade an Aktionen hat oder wenn es mal eine Ausstellung hat und das zusammenfasst oder was aus dem Archiv kommt und das Jahrbuch wissenschaftliche Texte zur Philosophie von Ernst Bloch veröffentlicht. Okay. Also ein bisschen inhaltlich unterschiedlich und sehr oft in Abstimmung. Wir arbeiten ja sehr mit dem Ernst-Bloch-Zentrum zusammen. Insofern wird das auch abgesprochen, wer was macht.
Also herzlich willkommen, Frau Vidal, heute zum ersten Mal in podcastliteratur.de dabei, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn jetzt fange ich gleich an zu stänkern. Sie sind ja gar keine Philosophin, wie Bloch ja in den Augen so mancher gar kein Philosoph war oder diskreditiert wurde, keiner zu sein, sondern auch auf jeden Fall ein Autor war, Essayist, Feuilletonist, Journalist, bald mehr dazu. Doch zunächst ein paar Sätze zu Ihnen. Sie sind 1959 in Niedersachsen geboren, haben Religionspädagogik studiert, dann Literaturwissenschaft und danach an der Uni Tübingen über die Ästhetik von Ernst Bloch promoviert. Deshalb bin ich, wenn wir zu diesem Punkt kommen, sehr gespannt, was Sie darüber zu sagen haben. Und dann sind Sie zur Universität Koblenz-Landau gekommen, glaube ich zuerst nach Koblenz, und wurden mit einer Arbeit über die Rhetorik des Virtuellen, auch hochspannendes Thema, habilitiert. Ja, das klingt fürchterlich modern nach KI und ChatGPT.
Ja, noch nicht ganz, weil es ja 2010
das gab's war. Das gab es damals noch nicht, ja, da gab es noch kein ChatGPT. Also müssen wir unbedingt Podcast-Folge drüber machen. Heute sind Sie wissenschaftliche Leiterin des Schwerpunkts Rhetorik im Kompetenzzentrum für Studium und Beruf an der TU Kaiserslautern-Landau. Mit anderen Worten, als vielfach Wissenschaftsfrau genau die Idealbesetzung, um über Ernst Bloch zu reden, weil der ja auch eben nicht nur Philosoph war, sondern ganz viel mehr und alles Mögliche über alles Mögliche geschrieben hat, aber eben immer mit seinem Haupterkenntnisinteresse, wie erscheinen darin die Möglichkeiten für ein anderes, für ein besseres Leben.
Ich denke mal kurz zurück. Ich denke schon, dass Ernst Bloch Philosoph ist und dass es eine Frage ist eines Philosophieverständnisses, das man gerade im deutschen Raum sehr stark hat. Aber dass ein Philosoph wie Jean-Paul Sartre auch Literatur gemacht hat, stellt man nicht in Frage. Und dass Ernst Bloch natürlich einen ästhetischen und literarischen Stil hat, stimmt. Das ist aber so das Kennzeichen. Und es gibt dazu auch eine sehr schöne Geschichte, weil auch Bert Brecht ihm angegriffen hat und gesagt hat, sie müssen den Bratenrock der Philosophie anziehen, also eher steif argumentieren. Und Bloch hat die schöne Antwort gegeben, solange Bert Brecht mit seiner Literatur auch Philosophie betreibt, wird seine Philosophie eben auch literarisch sein. Und ich denke, das ist mit ein Weg, dass er leichter zu verstehen ist. Und die Kunst hat nun mal eine große Bedeutung für
das
ihn.
Das war von mir auch natürlich provokativ gemeint.
Ja, darum habe ich provokativ geantwortet.
Genau, natürlich, um genau das anzusprechen. Ja. Vielleicht fangen wir mit dem Anfang an, mit der Geburt, und hangeln uns sozusagen durch die Biografie und schalten an den Punkten, wo es sich ergibt, des Lebenslaufes, der ja doch sehr wild war, immer bestimmte Themen in größerem Umfang dazwischen. Also Bloch ist 1885 in Ludwigshafen geboren. Die Familie stammt aus der Pfalz, vielleicht von hier, vom Donnersberg. Das weiß man gar nicht, ich habe es nirgendwo gefunden.
Ich weiß es auch nicht.
Wo genau die Vorfahren herkommen.
Ich weiß es auch nicht, wo genau aus der Pfalz sie herkommen. Aber Dolf Sternberger hat immer gesagt, man konnte bei Bloch hören, dass er Pfälzer war, aufgrund seines Sprachstils oder auch das mit der Pfeife im Mund. Also das war wohl immer klar, Ernst Bloch als Pfälzer, geboren in Ludwigshafen, aber die Geschichte seiner Familie wüsste ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif.
Der Vater hat sich hochgearbeitet, glaube ich, vom Arbeiter bei der Bahn bis zum Beamten, so bis zu einer mittleren Laufbahn.
Genau.
Die Familie war jüdisch, aber wenn ich das richtig sehe, ja, säkularisiert.
Ja.
In der Tradition der Familie hat Religion keine große Rolle mehr gespielt.
Bloch hatte und schon seine Bar Mitzwa, aber
klar,
ne, so wie auch im Christentum viele noch Kommunion und Konfirmation haben, aber nicht unbedingt religiös sind.
Ne,
das war keine religiöse Familie.
Schlampigen Protestanten und schlampigen Katholiken.
Genau, so war es da auch. Und ne, man fühlte sich, gerade der Vater, dem Deutschen Reich verpflichtet. Ne, also er war ein deutscher Beamter durch und durch.
Wobei Bloch erst später intensiver zur Beschäftigung mit Judentum eigentlich auch gekommen ist.
Ja.
Und ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich darüber spekuliere, dass beides, das Pfälzersein, also das Linksradigsein, meine ich jetzt im größten Zusammenhang,
genau,
und das Judentum, ja, eine starke Unterströmung, zwei starke Wärmeströme waren für sein Denken, für seine Philosophie, nämlich das eine, die Pfalz, das gilt zum Beispiel für mich, ein großer Teil meiner Identität besteht in der Französischen Revolution und in ihren Folgen. Ja, schon nach wenigen Wochen, das wissen Sie, ist die ja in Bad Bergzabern in der Südpfalz eingetroffen. Und das hat unser Denken stärker geprägt als die Preußen oder die Bayern.
Was Sie gesagt haben, ist sehr wichtig. Also Bloch betont, dass er zu der Region der armen Wittelsbacher gehört und nicht zu den Preußen. Das war ihm wichtig. Und die Geschichte der Pfalz war ihm bewusst. Und die Religionen hat er einmal durch seine erste Frau, Else von Stritzky, die ja ein sehr katholisches Mädchen war. Dadurch ist ihm die christliche Religion näher gebracht worden und durch Margarete Sussmann das jüdische. Und dieses hoffnungsvolle und auch widersprüchliche und revolutionäre der Religionen hat seine ganze Philosophie geprägt.
Ja. Und das andere, ja, ist das messianische Element im Judentum. Schlampert gesagt, die Juden, die gläubigen Juden, haben noch das Glück, sie dürfen hoffen, denn der Messias wird erst noch kommen.
Die Christen haben doch auch das Glück, sie hoffen, dass er wiederkommt.
Wiederkommt. Da war er vor 2000 Jahren da und was ist? Nee.
Naja, dieses, wie gesagt, wir hoffen ja, dass er wiederkommt.
Ja, dieses Argument der Hoffnung.
Wobei Bloch war Atheist. Das hat er immer wieder betont.
Gut, da kommen wir noch darauf, dass man, das ist die große Frage, auch Christ sein kann vielleicht und Atheist, über Dorothee Sölle müsste man da oder könnte man da reden, oder ein lieber Bekannter von mir, für den war es zeitlebens selbstverständlich, dass er Marxist und Christ ist und das hat er in jedem Interview betont, nämlich Ernesto Cardenal, also das ist diese
den
Tradition.
Den hat Carola Bloch ja auch nach Tübingen eingeladen.
Also, dann ist Bloch geprägt ja von seinem Heimatort, von Ludwigshafen und von dem Gegensatz, von dem die beiden Städte immer noch geprägt sind. Also hier Ludwigshafen, dort Mannheim, hier die neue Stadt, die praktisch mit dem Aufkommen des Kapitalismus erst entstanden ist und dort drüben die alte Residenz, die alte herzogliche Residenz.
Die Seestädte auf dem Lande.
Ja, das hört man natürlich immer und diesem Zitat, das ist ganz hübsch, kann ich nicht so richtig, ja, kann man sagen, aber muss man nicht. Das hat er über Ludwigshafen gesagt, hat er das auch über Mannheim gesagt.
Ja, beide sind Seestädte auf dem Lande, beide haben Häfen, beide leben von dem Kommen und Gehen der Schiffe, wobei sie recht haben, es geht ihm auch um den Gegensatz, also die Arbeiterstadt Ludwigshafen, hier lernt er die ersten Theorien des Sozialismus kennen. Hier hat er die holländischen Seefahrer, sein Leben lang hat er diesen holländischen Billigtabak der Seefahrer geraucht, diesen Pfeifentabak hat er nie aufgegeben. Also er hat ja seinen Lebtag Pfeife geraucht und zwar immer mit dem gleichen Tabak aus dieser Zeit, den er da in Ludwigshafen mal kennengelernt hat. Später wird er es das Wildwest am Rhein nennen, weil ja dort auch diese
Wildwestfilme gedreht wurden.
Wildwestfilme gedreht wurden, aber der Name Wildwest am Rhein, der kommt ja später, das sagt man in den 20ern. Für ihn war es die Jahrmärkte, an denen er das erlebt hat, die Schiffe. Und Mannheim ist natürlich die Residenzstadt, die große Bibliothek, Kant, Hegel. Aber es ist trotzdem ja auch der Hafen und dieses Kommen und Gehen, dieses nicht vor Ort bleiben, sondern wegzugehen, herauszugehen, das ist ja ein wichtiges Motiv seiner Arbeiten. Und insofern ist dieses Spannungsverhältnis Ludwigshafen-Mannheim für ihn sehr prägend. Ja.
In der Mannheimer Bibliothek, das war sein Refugium, ja. Sein Wachwirt-Refugium.
Ja, das, was die Schule gar nicht verstehen konnte.
Genau, da hat er schon als ganz junger Mensch mit 15, 16 oder so, 17, Stunden und Stunden verbracht und sich selbst weitergebildet und war da sehr viel fitter in diesen schwierigen, gerade auch philosophischen Fragen als seine Altersgenossen.
Seine Lehrer, das war das Problem.
Hat er deshalb Schwierigkeiten gehabt? Die haben ihn nicht verstanden?
Oder? Die haben ihn nicht verstanden. Für die war er einfach nur ein aufsätziger Schüler. Den ersten Aufsatz, den er geschrieben hat und an die Frankfurter Zeitung geschickt hat, das brachte ihm Ärger ein, weil man das als Schüler nicht durfte. Da durfte man nicht einfach schon etwas veröffentlichen oder überhaupt veröffentlichen wollen. Es ist ja dann gar nicht veröffentlicht worden. Und für die Schule war das unverständlich, dass man schon solche Ambitionen haben kann. Also er sprach nicht der Norm und er spricht von seiner Schulzeit auch von dem verhassten Gymnasium. Also er mochte es nicht. Und
ich würde gern mal eine längere Passage zitieren, die genau dieses Verhältnis zwischen Ludwigshafen und Mannheim und wie Bloch es gefühlt hatten, wie es auch durchaus bestimmend war, für sein Denken geschrieben hat in Erbschaft dieser Zeit, zitiere, bei seiner Gründung vor 75 Jahren war es durchaus als Konkurrenz gegen Mannheim gedacht, also Ludwigshafen. So richtete es sich auch weiter höchst gegenwärtig aus eigenem ein. Hier ist darum eine Stelle, bezeichnend fürs kapitalistische Jetzt durchaus, wo die Hobler in der Stadt selber wohnen, wo keine schönen Häuser weit weg, erst recht keine früheren Stadtkulturen das Jetzt überschwindeln. Die Badische Anilin- und Sodafabrik, der Kern von IG Farben, hierher verlegt, damit Rauch und Proletariat nicht nach Mannheim bliesen. Der Rauch, jetzt quatsche ich dazwischen, bläst jetzt gerade deshalb nach Mannheim, weil der Wind von Westen kommt. Das wurde als das buchstäbliche Wahrzeichen der Stadt, die BASF. Drüben lag das Schachbrett der alten Residenz, heiter und freundlich gebaut wie zu Hermann und Dorotheas Zeiten, hatte statt der größten Fabrik das größte Schloss Deutschlands. Ich überspringe etwas. Ludwigshafen dagegen blieb der Fabrikschmutz, den man gezwungen hatte, Stadt zu werden. Das ist oder war bis vor kurzem dieses kleinbürgerliche Wildwest am Rhein, am feierlichsten Fluss Deutschlands, mitten zwischen Speyer und Worms, mitten im Nibelungenlied gleichsam, dicht neben Jesuitenkirche, Rokoko-Bibliothek, Schillers Hof und Nationaltheater in Mannheim. Selten hatte man die Wirklichkeiten und die Ideale des Industriezeitalters so nah beisammen, den Schmutz und das residenzhafte, eingebaute Geld. Weshalb schreiben wir aber darüber mit so langem Anlauf? Eben weil hier etwas umschlug, weil hervorkommt, wohin die Zeit marschiert. Weil Ludwigshafen, das für mehreres steht, plötzlich wichtiger geworden ist in der neuen Luft als Mannheim. Da fährt man die hässliche Stadt aber sie spektakelt so roh. Geld kreist und die IG-Farben dampfen. Da ist etwas zur Front geworden, die alles an den Tag legt und sich nicht mehr gebildet geniert. Hier ist nur die Rampe für Fabriken und was damit zusammenhängt, ist Roheit und Gestank, doch ohne Stickluft. IG Farben haben die Stadt von Anfang an begründet, geben ihr jetzt erst recht das reine, rohkalte, fantastische Gesicht des Spätkapitalismus. Städte dieser Art sollte man darum besonders wiegen. Und später, da ist aufrichtigster Hohlraum des Kapitalismus, dieser Schmutz, dieses rohe und todmüde Proletariat, ausgetüftelt ans laufende Band, dieses Projekte machen eiskalte Herren, dieser Profitbetrieb ohne Legendenreste und Phrase, dieser schrundig kühne Konoglanz in den traurigen Straßen. So sieht es jetzt aus in der deutschen Seele, eine proletarisch-kapitalistische Mischwirklichkeit ohne Maske. Das ist ein guter Standort, um die jetzige Wirklichkeit zu sehen, um mehr noch die Tendenz zu fassen, die sie ist und die sie aufheben wird. Ihr Kommentar dazu, stimmt es?
Ja, ich denke, es stimmt und Sie sehen es aber auch heute noch, wenn Sie sich das Mannheimer Schloss anschauen und schauen nach gegenüber, die Walzmühle, die ist ja tatsächlich so ein Arbeiterschloss, wenn Sie so wollen, genau parallel zum Schloss gebaut, also auch ein Zeichen, dass man seine Stärke erkannt hat. Und genau auf der gleichen Linie ist dann die Spitze der Walzmühle, die heute ja nicht mehr diese Bedeutung hat, aber in der Villa, in der Walzmühle ist heute das Ernst-Bloch-Zentrum. Also Sie sehen, es gibt auch heute noch ein Bewusstsein dafür, was das für ein wichtiger historischer Ort war, dieses Gegenüber. Und ich denke, was er beschrieben hat, ist ja in den 30er Jahren, ist schon ein bisschen das, was dann in Erbschaft dieser Zeit deutlich wird. Er sieht auch die Gefahren nachher, ne? Also das Dunkle, das sich durchsetzen wird und gleichzeitig die Hoffnung, dass eben aus solchen Städten auch etwas anderes kommt.
Aber eben in dem schlechten, ja, Manchester-kapitalistischartigen, ja, so wird es ja, ja beschrieben von ihm, in der Stadt liegt auch die Zukunft, nämlich das Weitergehen
über das hinaus. Es liegt darin. In späteren Texten wird er den Satz haben, das gilt alles nur für Menschen, die natürlich auch nach dem Höheren streben, also die dunklen Mächte haben wollen, dann kann das alles natürlich auch daneben gehen. Und das stand ja auch Ludwigshafen bevor.
Mit 17 oder sogar noch früher schreibt er schon seine ersten Texte, sind eigentlich philosophische Texte, sind philosophische Gedanken. Mit 17 auch, 1905, die erste Publikation in Zeitschrift. Er macht dann auch etwas, was so ein bisschen halb wahnsinnig ist. Er korrespondiert mit bedeutenden Philosophen, die davon, glaube ich, nicht immer unbedingt angetan sind, ihre Zeit mit den Briefen eines 16-, 17- oder 18-Jährigen verschwenden zu sollen.
Und ja, ein bisschen Größenwahn kann man ihm wohl zusprechen.
Das ist Zeit seines Lebens geblieben, denn ich habe es mehrfach gefunden, dass eben Zeitgenossen auch durchaus ihm wohlgesonnen Freunde gesagt haben, ja, er war schon selbstbewusst,
sagen wir es mal so. Muss er wohl gewesen sein. Also ich habe ihn nie kennengelernt, aber ich denke auch wenn Carola Bloch von ihm berichtet hat, muss er ein sehr selbstbewusster Mensch gewesen sein, schon in frühen Jahren.
Woher kam das? Weil von der Familie kann das ja gar nicht gekommen sein. Nicht unbedingt, das ist ja eher eine kleinbürgerliche Familie, die mal froh war, dass sie jetzt vielleicht den Aufstieg vom Proletariat ins untere Kleinbürgertum oder mittlere Kleinbürgertum geschafft hat. Das vermittelt ja normalerweise nicht so ein übersteigertes oder ein starkes Selbstbewusstsein.
Weiß ich nicht, ob es das normalerweise nicht auch vermitteln kann, wenn man es geschafft hat, da rauszukommen, auszubrechen und Wege gefunden hat, seinen eigenen Weg zu gehen.
Okay, vielleicht.
Ich glaube, das führt dann doch zu einem starken Selbstbewusstsein. Darum finde ich es so wichtig, was er über die Kindheit schreibt. Das ist nicht unbedingt nur das, was er über sich selber schreibt, sondern welche Bedeutung er der Kindheit beimisst. Ein Kind, das ja für die Zukunft selber steht, das träumen kann, das die Welt anders sehen kann. Das erlebt er alles in Ludwigshafen und die philosophische Begründung dafür findet er dann halt in Mannheim und stellt ja dann auch ganz früh die Frage, ob man nicht in die Zukunft blicken müsste.
Er fängt dann an zu studieren, zuerst in München, dann in Würzburg. In Würzburg wird er im sechsten Semester schon promoviert.
Ja, Wahnsinn.
Es war damals normaler, früher zu promovieren. Aber auch damals war schon sechstes Semester sehr ungewöhnlich. Ja. Wieso ist ihm das geglückt? Bei wem hat er da studiert in Würzburg? Bei wem ist er promoviert worden?
Bei Rickert. Und schon in dieser Promotion stellt er die Frage, ob es nicht eine Philosophie der Utopie geben müsste, ob nicht man sich viel mehr mit der Utopie beschäftigen müsste. Und zwar nicht mit der Utopie des Staatsromans, sondern mit dem utopischen Denken. Und da schon entwickelt er den Gedanken, ich will eine Philosophie der Utopie erarbeiten.
Er kommt dann 1908 nach Berlin, geht ins Kolloquium von Georg Simmel. Das ganz wichtig ist, wird auch mit ihm befreundet, verreisen,
sogar gemeinsam mit ihm zusammen mal nach Frankreich. Genießen die Suppen, ja. Lernt Georg Lukács kennen.
Schon früher als 1908 entdeckt er das, wovon Sie geredet haben, eigentlich sein Lebensthema.
Aber das hat er schon in der Promotion, da taucht es schon
dieses
auf.
Dieses noch nicht Bewusste und ja. Das noch nicht Gewordenen. Lassen Sie uns darüber mal ein bisschen reden. Denn zur selben Zeit ist auch Sigmund Freud unterwegs mit der Entdeckung und Darlegen des Unbewussten. Was ist der Unterschied von Blochs noch nicht Bewusstem und noch nicht geworden, bleiben wir mal bei dem noch nicht Bewussten, im Gegensatz zu Unbewussten von Freud.
Ich habe es mal versucht, als ich über die Methode des Detektivs, die für Bloch ja so wichtig ist, geschrieben habe. Auch Freud arbeitet so. Er sucht die Spuren in der Vergangenheit, die für die Gegenwart entscheidend sind.
In der personalen Vergangenheit.
In der personalen. Also Freud in der personalen, aber er benutzt die gleichen Methoden eines Sherlock Holmes, das Deduktive, eines Morellis, der an kleinen Spuren versucht, auf das Gesamt zu kommen. Und aber er sucht sie in der Vergangenheit, um zu verstehen, was in der Vergangenheit ist wichtig für die Gegenwart, in der Person und für vielleicht die Krankheit, die sich dann zeigt. Was herrscht da noch unbewusst im Verborgenen? Was Ernst Bloch interessiert ist, was herrscht da noch in dem Gedanken, ich habe etwas, was auf Zukunft weist, aber es ist noch nicht ganz klar. Es ist aber schon da und es ist mir noch nicht ganz bewusst, aber es ist vorhanden und es geht nach vorne. Und so ist es auch mit dem noch nicht Gewordenen. Es ist irgendwo in den Spuren vorhanden und es hat seine Zielrichtung nach vorne, zur Zukunft hin. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Aber beide Prozesse
sind sehr ähnlich.
Sehr viel Arbeit verbunden,
ja.
Und auch mit dem Anspruch wissenschaftlicher,
ja,
Arbeit verbunden.
Also genau.
Nicht durch irgendwelches beliebige Vermuten, sondern da ist auf der einen Seite die wissenschaftliche Arbeit der Psychoanalyse, die langsam und mühevoll herausarbeitet die Traumata und zentralen Stationen, die das Leben einer Person beeinflusst haben, um ihre Konflikte ihr zumindest mal bewusst zu machen, möglicherweise dadurch zu lösen. Und gehörige, anstrengende, genaue, gute, mühevolle Arbeit ist auch bei dem notwendig, was Bloch meint, ja, nämlich indem er in der Geschichte zurückgeht und dort sucht und untersucht, was gibt es denn da, was mehr sein könnte, als was es zu der damaligen Zeit gewesen ist oder sichtbar war.
Ja, er sucht die Zukunft in der Vergangenheit. Das ist aber eigentlich ein Ausdruck von Novalis, was er nicht dazu schreibt.
Ist es Novalis?
Ja, es ist Novalis, habe ich auch sehr, sehr spät gemerkt.
Sie sind ja
auch im Vorstand der Novalis-Gesellschaft.
Ja, in welchem Zusammenhang meint er das oder schreibt er das, Novalis?
In dem Ofterdingen-Roman kommt es vor. Und ich habe nie gewusst, dass Bloch diesen Satz von Novalis übernommen hat. Das habe ich dann erst da mal gelesen, dass im Roman, dass da der Ausdruck Zukunft in der Vergangenheit vorkommt. Für Bloch ist es halt sehr wichtig, er spricht ja auch vom Unabgegoltenen, dass wenn er in die Vergangenheit schaut, was Sie vorhin gesagt haben, was da vielleicht noch nicht so wichtig war, aber es war vielleicht schon wichtig, was Sie am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, die Französische Revolution und ihre Ideale, die sind ja nicht vergangen. Die Ideale sind immer noch aktuell. Ja. Die sind nur noch nicht geworden. Sie sind aber schon da. Sie sind die Zukunft in der Vergangenheit. Es ist, darum benutzt er auch den Ausdruck fortverpflichtend. Da ist etwas, was noch unabgegolten ist, was fortverpflichtend ist, was für uns als Aufgabe bleibt, es Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist sein Blick auf das Vergangene. Und das bedarf natürlich, da haben Sie recht, eines kritischen Blickes, eines kenntnisreichen Blickes. Und das macht manchmal auch die Lektüre so schwer.
Wer soll die leisten? Also später sagt Bloch natürlich, der Marxismus soll die leisten. Das ist ja zu dieser Zeit vermutlich noch gar nicht. Sie wissen es besser. Ist er da schon Marxist? Eigentlich noch nicht.
Ist er überhaupt Marxist, ist so eine Frage. Ich weiß, das ist sehr beliebt zu sagen, Bloch ist Marxist. Ich denke, er ist am Marxischen Denken geschult. Und er ist jemand, der mit Marx sagt, hier ist erstmals das nicht mehr nur nach hinten blicken im Sinne, was ist gewesen, was könnte sich wiederholen, sondern hier ist der Begriff der Veränderung entscheidend. Darum ja auch seine ganzen Erläuterungen zu den Feuerbach-Thesen, die auch oft missverstanden werden, weil dieser Satz, es kommt darauf an, sie zu verändern, die Welt, das ist das Entscheidende. Das macht aber Philosophie nicht unnötig, sondern die braucht es dafür. Und ich denke schon, dass dies für sein Denken schon sehr früh war. Aber natürlich haben Sie recht, dass die Bedeutung, die Marx hat, das steigert sich im Laufe seines Studiums und seiner Gedankenwelt. Warum ich immer sage, dass er kein Marxist ist.
Ja, er steht irgendwie dazwischen. Also zum einen ist es natürlich so, dass es viele Leute gibt, auch Prominente, die einfach um Bloch zu diskreditieren, ihn gern als hundertprozentigen Marxisten sehen, was er sicher nicht war.
Ihm fehlt der Dogmatismus. Ne?
Genauso stark ist er von Hegel beeinflusst. Kommen wir später vielleicht noch dazu, oder bitte auf jeden Fall. Das ganze Prinzip Hoffnung ist in gewisser Weise ja in Aufbau, in seiner Funktionsweise, spiegelt ja die Phänomenologie des Geistes von Hegel. Also ohne die hätte das Prinzip Hoffnung eine andere Struktur. Da wurschtelt er sich ja auch vom kleinen, offenbaren, unwichtigen zu einer immer gesteigerteren und besseren und wissenschaftlichen Betrachtung der Zukunftsmöglichkeiten eben hoch, wie sich Hegel hochwurschtelt sozusagen in der Phänomenologie des Geistes.
Ja, oder so wie die Oper arbeitet auch.
In einem dialektischen Prozess, ja, von der einfachen Erscheinung bis zum Weltgeist. Ja. Mhm. Zurück zur Biografie. Er bemüht sich verzweifelt um eine Habilitation und findet da keinen Platz oder keinen.
So wie Georg Simmel auch, ne, der Privatdozent war, als jüdischer Sozialwissenschaftler, Philosoph nicht die gleichen Rechte hatte wie die nicht-jüdischen Wissenschaftler, wie Benjamin, dem das verwehrt blieb. Und Ernst Bloch gehört zu den wenigen, muss man ja sagen, sehr wenigen, die schon den Ersten Weltkrieg verurteilt haben, führt auch zum Bruch mit Georg Simmel, und da schon ins erste Exil gehen musste. Also die Lebensstationen sind dann prägend für ihn.
Er geht dann nach Heidelberg, gehört zum Kreis um Max Weber. Mhm. Da wird auch intensiv die Freundschaft mit Georg Lukács, der ihm Kunst, Literatur nahebringt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Lukács ihm auch in der Musik vermittelt hat. Bloch hat ja im Nebenfach Musik studiert auch.
Also das ist immer umstritten. Die Musikwissenschaftler sagen, dass das zwar in allen Biografien steht, aber dass, wenn man Musikwissenschaft studiert, man gewisse Voraussetzungen haben muss, wie so Musikprüfungen, die man irgendwo nicht nachweisen könnte bei ihm. Also, aber Musik ist sehr wichtig für ihn. Das ist sehr entscheidend. Darum habe ich vorhin auch gesagt, im Endeffekt sind seine Schriften auch musikalisch komponiert in gewisser Weise. Er war ein guter Klavierspieler und man weiß, dass er Musik, Oper interpretiert hat. Von Lukács hat er diesen Begriff des Teppichs in der Musik übernommen. Aber ob er es wirklich studiert hat oder nicht, ist nicht ganz sicher.
Also es kann ja sein, dass er
So
gehört
vermutlich,
hat,
ja.
möglicherweise auch mal ein oder anderen Seminar gesessen hat, aber eben
Aber keinen
keinen
Abschluss.
Abschluss erworben
Ja,
hat.
das hat er wohl nicht gemacht.
Musik spielt eine ganz große Rolle im Denken von Ernst Bloch.
Ja.
Warum? Wie kommt das? Immer wieder schreibt er darüber und bringt Vergleiche. Ich zitiere auch gern was.
Ja, zitieren Sie gern was aus dem Geist der Utopie dann, weil da ist Musik eins der wichtigsten Kapitel. Da wird die Ästhetik der Musik ausgearbeitet. Da macht er deutlich, dass es wichtig ist, dass Menschen das Hören lernen müssen. Die Musik ist für ihn die utopische Kunst überhaupt, würde ich mal behaupten jetzt, die die Sehnsüchte des Menschen zum Ausdruck bringt, die ihn berührt. Man kann über seine Interpretationen streiten, ob die immer so richtig sind, aber für ihn ist das Trompetensignal des Fidelio ist für ihn das Befreiungssignal überhaupt.
Ich zitiere kurz aus Geist der Utopie, erste Fassung. Man kann sagen, die Musik verherrlicht seit alters her die andere Wahrheit, die Piafraus, die konstitutive Fantasie, die neue Philosophie unter den Künsten. Nur der Ton, dieses Rätsel der Sinnlichkeit, ist unbeladen genug von der Welt, von Vogelstimmen, ja selbst von dem an sich schon jenseitigen Heulen in den Schluchten und Wasserklammern, von allen Konkurrenzen und Halbfabrikaten der Naturschönheit oder eines anderen bereits realen Gestaltetseins. Naja, das ist doch recht
romantisch.
Schwammig. Ja, das klingt jetzt, sag ich mal, ich darf ja auch defetistisch sein, schon ein bisschen schwadronierend. Und da ist mir natürlich Adorno als Musik Ästhetikwissenschaftler wichtiger und näher als was Bloch da meint. Es hat einen großen Einfluss aber auf ihn gespielt. Ja,
ja, ich denke, was Sie mit Schwadronieren meinen, ist, dass der Geist der Utopie ist in der Zeit, es ist das wichtigste Werk des Expressionismus, das philosophische Werk des Expressionismus.
Und
aber
ist
es
damit
ist,
überschießen, Feuer,
es ist
Gefühl
expressionistisch,
und Fantasie.
Genau. Wenn Sie noch dazu Geist der Utopie erste Fassung zitieren, das ist expressionistische Sprache. Und da spürt man natürlich. So fern von Adornos Musikverständnis ist er ja gar nicht.
Und ich habe ihn immer ein bisschen im Verdacht. Naja, er nimmt halt die Musik als Superbeispiel des Vorscheins, weil das so schön ungenau ist. Da muss er es nicht beweisen. Wieso ist zum Beispiel Mahlers Musik die fünfte? Wieso ist es ein Vorschein, den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit, in der sie
Wenn Sie es kritisch sehen wollen, dann würde ich sagen, was man nie unterschätzen darf, übrigens bei Adorno auch nicht, so wissenschaftlich Sie arbeiten, sind Sie stark vom Geschmack geprägt.
Ja.
Ne, beide. Ne? Also bei Adorno haben Sie auch diesen, es gibt überhaupt keinen Grund, Jazz dermaßen abzulehnen, wie beide das gemacht haben. Auch Bloch ist ein Kind seiner Zeit. Mit wirklich moderner Musik konnte er da nicht so viel anfangen. Und immer, wenn er Beispiele aus der Kunst oder aus der Musik nimmt, sind es Sachen, die für ihn selber wichtig
das
waren.
Das sind die klassische und auch die klassische Moderne.
Und ich denke, das ist das, was Bloch zum Ausdruck bringt. Sie braucht keine Worte. Sie hat die Töne, sie hat die Gefühle und die führen zu einer neuen Art von Verständigung, um es mal ganz aktuell zu sagen. Und das ist das Besondere an diesem Text, der später natürlich in anderer Sprache, also Geist der Utopie 2 ist schon ein bisschen anders. Und wenn er im Prinzip Hoffnung über Musik spricht, dann wird es auch noch deutlicher und heftiger. Dann ist es nicht mehr diese expressionistische Sprache, die uns heute sicher schwerfällt zu verstehen.
Mir fehlt ein ganz umwerfendes, und es ist nur eines unter anderem, aber vielleicht das sinnfälligste im Moment, gegen mich selbst ein, dass Musik nicht für diesen Vorschein, den Bloch meint, unheimlich wichtig sein könnte, nämlich der Blues und die Geschichte des Blues, der ja eine Klage des Völkermords ist an Schwarzafrikanern, die verschleppt werden und zu einem Drittel oder noch mehr dabei während dieser Verschleppung und während des Transports sterben. Da ist der Blues entstanden und ist eine dauernde Klage, aber im Blues, in der Musik, nicht nur in den Texten, schon in der Musik ist dann auch etwas von Auflehnung gegen das. Die Trauer wird eben nicht nur Trauer, sondern ist auch Auflehnung und wird auch, also musikalisch und historisch, auch zur Rebellion, wird ja spätestens an den Übergangsstellen vom Blues zum Rock, zur Beat Generation, wird zur Rebellion, zur politischen und gesellschaftlichen Rebellion. Genau. Zeitlich wäre das ja noch hingekommen, hätte gepasst. Bloch hat nie zum Beispiel über Blues nachgedacht und geschrieben und gearbeitet, was ihm ja noch viel mehr in seinem Sinn da jetzt entgegengekommen
wäre. Er hat auch, obwohl er mit Eisler befreundet war und Eisler ja zur Ankunft in den USA diese Ballade für den Ankunftsballade auf den Sohn Jan Robert Bloch geschrieben hat, er hat Texte gegen ein dogmatisches Kunstverständnis gemeinsam mit Eisler verfasst, aber seine Musik hat er nie behandelt. Ne? Da hatte er keinen Zugang zur modernen Musik. Der einzige wirklich ist die Seeräuber-Jenny, die dann hervorgehoben wird. Kurt Weil, dazu schreibt er etwas. Das ist etwas, was ihn angesprochen und motiviert hat. Aber ansonsten finden Sie zu Jazz, zu Blues, finden Sie nichts. Das hat ihn nicht interessiert. Er ist ein Kind seiner Zeit einfach. Und er ist ein Wagner-Fan. Er hatte immer eine Karte zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth und ist da auch hin.
Und das hat ihn nie gestört, dass...
Er hat das getrennt. Also für ihn war dieser Gedanke des Gesamtkunstwerks und der Stoff, den Wagner behandelt hat, das war für ihn das Wichtige und er hat die Musik geliebt. Über den Antisemitismus bei Wagner hat er nie gesprochen, glaube
ich. Wir sind aber am entscheidenden Punkt schon mit unserem Reden über Musik. Wir sind nämlich an dem Punkt Blochs Ästhetik, die Rolle der Kunst, so wie es auch im Prinzip Hoffnung beschreibt, dass in der Kunst vorscheint mögliches künftiges, anderes, besseres Leben, Dasein. Wo hat Bloch seine Ästhetik entwickelt? Am meisten vielleicht doch im Prinzip Hoffnung.
Naja, ich würde weitergehen. Also das ist auch die These meiner jetzt ja schon sehr, sehr alten
Sie
Arbeit.
Haben darüber, das ja, war das, Ihr Promotionsthema.
Ja, aber in der 90er, also schon ewig her. Ich habe mich damals gefragt, wo ist denn dieser Band zur Ästhetik? Als er mit Lukács im Gespräch war, da hat er ja schon seine Gesamtausgabe geplant. Also wie Sie schon sagten, mit sehr gutem Selbstbewusstsein. Und da gab es einen Band zur Ästhetik. Und ich habe gesagt, warum gibt es diesen Band zur Ästhetik nicht? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist, weil sie in allen Werken vorhanden ist, weil sie das durchgehende Prinzip seiner Arbeit ist, weil Ästhetik, wie Sie schon sagen, für ihn diese wichtige Bedeutung des Vorscheins hat und weil die Kunstvermittlung für ihn der entscheidende Punkt ist, um die gesellschaftlichen Dinge, das Zukünftige zu erkennen, die Spuren zu suchen. Das ist im Prinzip ein ästhetisches Begriff. Und wenn Sie sich zum Beispiel im Prinzip Hoffnung irgendein Kapitel herausnehmen, dann sehen Sie, dass es oft ästhetische Begriffe sind. Wenn er über die Landschaft spricht, Landschaft ist ja auch ein ästhetischer Begriff, ne? Sonst würden wir vom Gebiet, vom Land sprechen. Wenn wir auf die Landschaft schauen, dann haben wir schon immer so einen ästhetischen Blick auf das. Und so ist im Prinzip sein ganzes Werk dadurch durchzogen. Also die Ästhetik hat eine so große Bedeutung, dass es keinen eigenen Band gibt, sondern sie in allen Arbeiten zu finden ist. Vielleicht am wenigsten im Experimentum Mundi, weil das ist das knallhart wissenschaftliche Buch. Aber sonst finden Sie sie im Grunde überall. Es ist eine Ästhetik des Vorscheins. Es ist eine Ästhetik, die im Prinzip dieses noch nicht, die Träume der Menschen, die Sehnsüchte, das Hoffnungsvolle deutlich macht und die Zukunftsorientierung.
Wie meint er das, dass Kunst immer und überall und in jeder Form tut? Oder meint er so, dass das ja in den besten, fortschrittlichsten, gewagtesten, experimentellsten Formen stattfindet?
Die interessieren ihn sehr, diese experimentellen Formen, ne? So wie das Prinzip der Montage ist für ihn sehr wichtig. Aber im Grunde ist es was Allgemeines, also selbst wenn ich ein Kunstwerk schreibe, das die Welt sehr negativ darstellt, dann muss ich ja geprägt sein von dem Gedanken, dass es auch anders sein könnte. Sonst hätte ich ja gar keinen Grund, es darzustellen.
Sonst hätte ich keinen Grund, es als negativ zu bezeichnen.
Ja, genau.
Ich kann ja etwas negativ nur bezeichnen, wenn das Gegenteil auch davon zumindest halb bewusst in der Ahnung da ist, wehtut sozusagen.
Ja, genau. Ja. Ja. Und insofern haben Sie es eigentlich in jeglicher Literatur so einen Gedanken, dass es könnte auch anders sein, als es ist. Das ist ja im Prinzip das Besondere der Kunst, was ihn übrigens wieder mit der Kindheit und den Kindheitsträumen verbindet.
Inwiefern?
Naja, weil es die Kinder sind, die, wie gesagt, nicht nur für das Werden und die Zukunft stehen, sondern weil Kinder einen anderen Blick auf die Welt haben. Kinder sehen Sachen, die sie später nicht mehr sehen. Sie sehen mögliche Welten. Sie müssen ja natürlich Erfahrungen machen. Sie haben Märchen gelesen. Sie waren eben auf dem Jahrmarkt. Kerwe heißt es im Pfälzischen. Auf der Kerwe.
Genau. Auf die Cap.
Ja, und entwickeln daraus Fantasien und sehen dann etwas, bei dem Erwachsene sagen würden, das ist ja unrealistisch, das ist ja utopisch, was soll der Quatsch, das ist nur Träumerei. Aber sie sehen diese Träume und sie haben diese Träume. Und das ist das, was denjenigen, der Kunst genießt oder der Kunst macht, mit der Kindheit verbindet. Dieses andere Sehen als das, was ist. Den Möglichkeitsraum eröffnen.
Wir haben, was die Ästhetik und was die Kunst angeht, bei Bloch jetzt über Musik geredet. Wie hält das denn mit der Malerei und später dann noch mit der Literatur? Bezieht er das auch auf Malerei?
Der redet ja vom gemalten Sonntag zum Beispiel. Er hat ja mehrere Kunstwerke, die er beschreibt und auch erklärt, was die Malerei da macht in der Literatur. Er hat so eine eigene Interpretation, was Surrealismus ist. Da ist es plötzlich James Joyce, den würde ich jetzt nicht als surrealistisch bezeichnen. Da sieht er sowas und hat ganz viel Literaturinterpretationen in seinen Werken auch, in allen.
Das ist ganz wichtig, also da hat er auch einen enormen Einfluss und eine wichtige Stelle in der sogenannten Expressionismus-Debatte, wo es eben genau darum ging, ja, was ist, ich sag's mal provokant, was ist gute oder die bessere Literatur? Und das geht auf der einen Seite zwischen Lukács und Kuralla, dann später also für die DDR.
Es geht eigentlich um den sozialistischen Realismus, wo man deutlich macht, dass sie ein falsches Verständnis von Realismus haben. Genau. Ne? Dass so ein Foto, das ein Gebäude ganz realistisch darstellt, nicht unbedingt das Realistische ist. Ne? Aber die Weber dann vielleicht doch.
Also auf der anderen Seite, ja, Lukács preist da den klassischen, hätte ich fast gesagt, den konventionellen Roman zum Beispiel mit seiner konventionellen Form, für den ist Balzac oder Stendhal realistisch.
Mhm. Ja? Und Bloch macht nur deutlich, es ist naturalistisch.
Und, genau, und andere Leute, also vor allen Dingen Brecht und Bloch und Anna Seghers auch, was ja hoch angerechnet werden muss und was in Vergessenheit gerät, die stehen da auf der anderen Seite, die sagen, ja, das Experimentelle, das Gebrochene,
die Montage,
Brechts episches Theater, die sind viel avancierter, auch tauglicher, um in gesellschaftliche Bewusstseinsprozesse, in politische Bewusstseinsprozesse einzugreifen und die zu befördern, als diese sozusagen klassischen Schinken, hätte ich jetzt fast despektierlich gesagt. Ja,
also die behandelt er auch, aber Sie haben recht, was er im Grunde da macht und sagt, ist, Klaus Mann ist übrigens da auch sehr wichtig.
Ne? Genau.
Was er sagt, ist, das ist im Grunde das viel Realistischere. Ne? Nicht, was der sozialistische Realismus preist als Realismus, ist tatsächlich Realismus, sondern das Gebrochene, die Montage, das die Zukunft zeigende, das Kritische, das ist das, was Gesellschaft viel realistischer wiedergibt.
Das war ja eine erbitterte Debatte zu der Zeit.
Und natürlich bezieht sie sich auf Literatur, weil er die Rede dann ja auch auf dem Literaturkongress halten wird, indem er dann deutlich macht, was das Entscheidende ist, warum es weitergeführt werden muss, expressionistische Kunst und surrealistische Kunst.
1921 kommt der Thomas Münzer raus. Das ist ein Buch, eine Studie, ich weiß gar nicht, wie es Bloch selbst bezeichnet hat, über Thomas Münzer, den Theologen und Revolutionär
der Bauernkriege.
Im Umfeld der Bauernkriege und Luther auch, weil Thomas Münzer ist zu der Zeit eben auch ein ganz praktischer und theoretischer Gegenspieler von Luther und ein Grund für mich sozusagen mit dem Christentum noch nicht ganz, nicht abgeschlossen zu haben. Mhm. Ja, auch wenn man sich, wie ich finde, halt von Luther verabschieden muss. Also ich kann einfach als Mensch, der als Christ mehr oder weniger schlampig, als Protestant, ich sage immer protestantisches Heidenkind, pfälzisch erzogen worden ist, das ist ein unauslöschliches Siegel, das man nicht mehr los wird, aber mit dem man sich dann doch auseinandersetzen will und auseinandergesetzt hat. Es gibt mindestens zwei Sachen, weshalb ich zum Luther Gegner geworden bin und einfach nichts mehr von ihm wissen möchte, sozusagen. Er ist zum einen ein Antisemit, und zwar ein viel stärkerer Antisemit, als ihn die protestantische Kirche immer entschuldigt, die sagt, jo, das ist halt so der damals im Anfang des 16. Jahrhunderts übliche, gesellschaftlich allgemein,
er ist ein so großer Antisemit, dass die Nazi ihn geliebt haben. Ne?
Genau, weil der Antisemitismus von Luther ist ganz schrecklich, indem er zum Beispiel den Juden überhaupt die Möglichkeit, die Fähigkeit abspricht, in den Himmel zu kommen, während es die Schweine haben. Schweine, Tiere können
in den Himmel kommen. Und er hat diese sogenannte barmherzige Grausamkeit.
Genau, das heißt, das ist ein Antisemitismus, der fundamental zum Gründungsmaterial des Protestantismus damit gehört. Damit abzufinden habe ich keine große Lust, damit mich abzufinden habe ich keine große Lust. Und die andere ist, Luther hat in diesem Jahr, wir werden auch einen Podcast drüber machen, über die Bauernkriege, das Jubiläumsjahr, 500 Jahre der Bauernkriege. Mir wird schon schlecht, wenn ich den Namen nur höre, als ob es Kriege gewesen wären. Es war einfach nur ein Abschlachten,
ja, eigentlich, es war ein Abschlachten. Der
von Hunger und Hungeraufständen und auch politisch
motivierten Was Krieg immer Aufständen. Ist. Ne? Deswegen machen wir übrigens gemeinsam mit der Luthergesellschaft und der Leukorea in Wittenberg eine Thomas-Münzer-Tagung im November. In Wittenberg.
In Wittenberg.
Bei der Leukorea, und dann wird es eben um Blochs Thomas Münzer gehen.
Vielleicht einfach ein paar Sätze von Ihnen. Wer war Thomas Münzer? Wir bewegen uns im Jahr 1524, 25, irgendwo 25 in der Gegend.
Thomas Münzer ist ja nicht sofort ein Gegner Luthers, sondern ist wie Luther der Meinung, dass sich die Kirche ändern muss, dass da etwas geschehen muss. Ein Theologe, und der auf der Seite der Unterdrückten ist und sich deshalb äußert, und wenn Sie so wollen, ein Vorläufer moderner Befreiungstheologie und darum auch gegen Luther. Und ich nenne Ihnen ein Zitat, das für Bloch sehr entscheidend ist. Geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten's besser aus. Das ist ja die ganze Hoffnung, die Bloch mit diesem Aufstand verbindet. Also während Luther die Bauern erschlagen will und sich auf die Seiten der Fürsten stellt, haben sie mit Thomas Münzer ja jemanden, der sich auf die Seite der Unterdrückten stellt, mit allen Konsequenzen, die das für ihn hat, und trotzdem dann diesen Gedanken hat, ja, wir siegen hier nicht, wir verlieren, aber das ist nicht endgültig. Es wird noch die Zeit kommen, wo wir das Gottesreich auf Erden aufbauen werden.
Ja, die Unterschiede zwischen Luther und Thomas Münzer sind natürlich theologisch, politisch entscheidend. Mhm. Luther bleibt und befürwortet und kritisiert nicht die Hierarchie der herrschenden Politik in Deutschland, soweit sie protestantisch ist.
Ja, ja? Die unterstützen ihn ja dann auch.
Genau,
ja.
Und er profitiert davon. Und
ja.
Möglicherweise hätte es ohne diese Unterstützung keinen Protestantismus gegeben. Da kann man spekulieren, um ihm das zugute zu halten. Aber er verrät die Bauern. Das tut Luther. Wie schlagt sie tot? Ne?
Ja. Genau. Die Bauern stehen ja jetzt so exemplarisch für eben die Nichtherrschenden. Ne? Es waren ja nicht nur Bauern. Das ist ja, glaube ich, eins der größten Fehler, wenn man immer vom Bauernkrieg spricht, als wären es nur die Bauern.
In einem Begriff zwei Fehler. In Bauern stimmt nicht, indem ich es als Bauern ist zum Teil eben nur richtig, und Kriege waren sowieso nicht. Warum schreibt er so viel über diesen einen Mann?
Ein ganzes Buch nur über Thomas Münzer. Und noch dazu aufgrund tatsächlich der historischen Quellen seiner Zeit, also die hat er wohl gelesen, Also was wir heute alles wissen, das konnte er natürlich nicht wissen. Also insofern ist auch nicht alles richtig, was in diesem Buch steht, weil er ein Verhältnis hat zu so etwas wie utopischen Typen. Also das ist jemand wie Don Quixote, das ist jemand wie Jesus und das ist jemand wie Thomas Münzer. Und Thomas Münzer ist es im, das ist jetzt meine Spekulation, weil ich bin keine Thomas Münzer Forscherin, der steht symbolisch für diesen Gedanken des Neuen, des Verändernden. Und Bloch hat ja, wenn ich mal sage, er ist am marxischen Denken geschult, dann ist ja ein Hauptproblem des Marxismus, zu glauben, dass sich das Fortschrittliche immer erst nach Marx zeigt. Und Bloch macht ja deutlich, dass es das schon immer in der Geschichte gab. Und Thomas Münzer ist für ihn so etwas, hier hat sich dieser Wille zu etwas Neuem, zu einer veränderten Gesellschaft deutlich gemacht. Und diese Person ist ihm wichtig als einer dieser utopischen Typen, die hier aktiv werden.
Vielleicht zitiere ich dazu Bloch selbst aus seinem Buch Thomas Münzer als Theologe der Revolution. Noch unerhört wartet die unterirdische Geschichte der Revolution, bereits begonnen im aufrechten Gang, also schon lange, Jahrtausende, Jahrzehntausende vor Thomas Münzer. Aber die Talbrüder, Katharer, Waldenser, Albigenser, Abt Joachim von Calabrese, die Brüder vom guten Willen, vom gemeinsamen Leben, vom vollen Geiste, vom freien Geiste, Eckart, die Hussiten, Münzer und die Täufer, Sebastian Frank, die Illuminaten, Rousseau und Kants humanistische Mystik, Weidling, Bader, Tolstoi, sie alle vereinigten sich und das Gewissen dieser ungeheuren Tradition pocht wieder durch gegen die Angst, Staat, Ungläubigkeit und alles Obere, in dem der Mensch nicht vorkommt. Nun brennt der Funke nirgends mehr verweilend und der bestimmtesten Forderung der Bibel gemäß. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eine messianische Gesinnung bereitet sich neu heraufzuziehen, endlich der Wanderschaft vertraut und der unbetrüglichen Kraft des Heimwehs. Nicht nach der Stille des Bodens, festgewordener Werke, falscher Dome, ausgeglühter Transzendenz, in nichts mehr quellend, sondern nach der Lichtung unseres gelebten Augenblicks selber, nach der Adäquation unseres Staunens, unserer Ahnung, unseres beständig tiefsten Traums von Glück, Wahrheit, Entzauberung unserer selbst. Das Buch hat, als es rauskam, keinen Erfolg gehabt, es ist kaum beachtet worden. Die DDR hat Thomas Münzer belebt, entdeckt, wiederentdeckt als ganz großen, ganz wichtigen Moment der deutschen Geschichte in der Tradition hervorgehoben, behalten, am Leben gehalten. In der BRD war es tot. Erst im Gefolge der Studentenrevolte in den 60er, späten 60er.
Als die Jugend rebellierte, da hat sich die Jugend an Thomas Münzer erinnert. Wenn es bis heute geht, merke ich so, dass es ein großes Bedürfnis gibt, über Utopien zu sprechen. Ich habe sehr viele Einladungen, ob ich über Blochs Begriff der Utopie rede, und manchmal mache ich das, um deutlich zu machen, warum der Mensch Utopien braucht. Also gerade in Zeiten, die so Utopien fern erscheinen, brauchen wir Utopien. Und das, denke ich, ist etwas, was Bloch mit Thomas Münzer verbunden hat. Aber Sie haben recht, es gibt eben nur zu Thomas Münzer dieses Buch, was herausragend ist. Es gibt Sachen, die ich immer nicht ganz verstanden habe, zum Beispiel, warum er zwar mal ein Buch Rosa Luxemburg widmet, aber sich in seinem ganzen Werk nicht mit Rosa Luxemburg beschäftigt. Da hätte es doch eigentlich auch Beziehungen geben müssen. Warum Hannah Arendt und Ernst Bloch, die so viel im Denken gemeinsam haben, nicht zusammenkommen. Und das einzige literarische Werk, das ihn so tief bewegt, dass er dazu einen eigenen Band macht, ist Johann Peter Hebel.
Wir sind mit Thomas Münzer beim Stichwort Theologie und Religion, gerade auch versus Marxismus, ja, weil zu der Zeit ist er beides sehr stark, schon durchaus von Marxismus beeinflusst. Ja, wie soll ich sagen, er ist der metaphysischste Marxist oder der marxistischste Metaphysiker, je nach Standpunkt. Die DDR hätte in ihrem Dogmatismus gesagt oder hat gesagt, ach, der Bloch, das ist ja gar kein Marxist und das ist kein Materialist, sondern der ist dem deutschen Idealismus verhaftet in der Philosophie. Mhm. Bloch als theologischer Denker, was stellt er sich da vor? Warum ist ihm Religion wichtig? Und er redet sowohl über Christentum, das spielt eine wichtige Rolle, in seinem Denken, als Feld, auch in dem Hoffnung und eine bessere Zukunft sichtbar, denkbar werden kann, aber auch eben im Judentum. Es ist ja etwas ganz Ungewohntes, es ist etwas eigentlich Unmögliches. Vorhin habe ich Kardinal zitiert. Kardinal hat immer gesagt, ich bin Christ und Marxist bis zum Ende seines Lebens. Mhm. Normalerweise sagen alle, ja, das geht gar nicht. Also entweder bist du das eine oder das andere, weil Marxismus ist per se antireligiös.
Mhm. Ja. Ist die Wissenschaft, genau.
Ja, du kannst nicht gleichzeitig Christ und Marxist sein. Du kannst kein Christ sein und es kann keinen Gott geben.
Für Lateinamerika ist das ja unheimlich wichtig, dieser Gedanke. Ne? Das haben Sie schon gesagt, Moltmanns Theologie der Hoffnung ist orientiert an dem Blochschen Werk. Darum heißt es ja auch Theologie der Hoffnung, die Befreiungstheologie. Das gilt bis heute, wenn Sie an die letzte Tagung im Ernst-Bloch-Zentrum Denken Bloch International hatten wir ganz, ganz viele junge Wissenschaftler aus Brasilien. Da ist immer dieser theologische Gedanke geprägt, also diese Verbindung von Theologie und Revolution und Blochscher Hoffnung. Was Bloch an Religionen grundsätzlich interessiert hat, sind die utopischen Inhalte der Religionen. Er hat sie also genauso wie die Kunst, wie andere Manifestationen der Hoffnung des utopischen Denkens einmal unter diesem Aspekt gesehen. Das Besondere ist nur, dass er dann auch akzeptiert und sagt, ja, dieses Gottesreich, das ist im Grunde das, was wir haben wollen, nur auf Erden, nicht im Himmel. Was er ablehnt, ist im Prinzip, was dann organisierte Religion macht, staatliche Religionen, die dann zur Vertröstung werden auf die Erde ist ganz schlecht und grausam, aber wenn ihr dann in den Himmel kommt, wird alles besser sein, da ist es gut. Und sein Gedanke ist halt, das muss ich zurückholen, weil die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Also da muss ich hinkommen, zu diese Welt so aufzubauen. Ne? Eine menschengerechte Welt, das sind Sie ja schon fast bei seinem Begriff Heimat, den ich haben will. Der ist ja aus diesem Gedanken entstanden. Und es kommt noch was anderes dazu, was Sie ganz am Anfang mal gesagt haben, diese Bedeutung von Kenntnissen. Da macht es seinen Studierenden in der DDR deutlich, warum es so wichtig ist, diese Geschichte von Christentum und Judentum auch zu kennen, weil man sonst davor steht wie der Depp und nicht weiß, wovon die Rede ist. In der Philosophie muss man Religion kennen. Ich kann keinen Hegel ohne Protestantismus verstehen. Ich kann das Rechtssystem nicht verstehen. Ich kann unsere Kultur nicht verstehen. Und er sagt dann auch ganz böse, im Grunde verstehst du dann gar nichts, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Also um die Welt zu verstehen alleine, muss man sich mit Religionen beschäftigen, dann sind sie Ausdruck der Hoffnungen des Menschen, auch seiner ganzen Begehrlichkeiten, seiner Wünsche. Und er sagt, es ist alles richtig. Auch Jesus ist für ihn ein utopischer Typ, der auch laut Bloch leidet unter dem Gottesvater. Er interpretiert diesen Spruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was er will, ist eben zu sagen, aber was da alles propagiert wird, das müssen wir auf Erden schaffen und nicht irgendwo in der Ferne. Das ist der Unterschied.
Christentum war, insbesondere am Anfang, Judentum auch, es waren immer auch politische Kampffelder. Ja. Also es ist ja ein politischer Kampf.
Alle Buchreligionen. Ne?
Genau, bei der Entstehung des Judentums, der Auszug eines geknebelten, geknechteten, gefangenen Volkes aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Das ist eine politische Aktion, da ist gar nichts zunächst mal religiös dran. Das wird sozusagen im Denken, in den Fantasien, wird religiös und da wird Jahwe ein Befreier. Der ist der das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit.
Ja, und der allgemeine Gedanke, den man da herausziehen kann, ist, es wird immer wieder einen Exodus geben. Es wird immer wieder diesen Auszug geben. Bloch macht ja deutlich, dass es in der Geschichte wahnsinnig viele Rückschläge geben kann. Und ich finde, für mich ist immer wichtig, wenn man von seiner Biografie und der Hoffnung spricht, sich das nochmal bewusst zu machen. Also was wir gesagt haben, Geist der Utopie im Schweizer Exil wegen Ersten Weltkrieg. Dann verbreitet sich mit den Nazis die Macht, die gegen jegliches utopische Denken steht. Treibt Bloch von einem Exilland ins andere, bis in die USA. Dann geht er in die DDR mit der Hoffnung, hier kann man jetzt was Neues aufbauen. Funktioniert nicht. Also muss er die DDR wieder verlassen. Nächstes Exil, Tübingen. Auch in Tübingen bleibt er der Kritiker. Wenn man sich das alles anguckt, diese Lebensstationen, diese ganzen Erschütterungen, und trotzdem propagiert er immer wieder Hoffnung und utopisches Denken. Es ist also etwas, das so sagt, ja, es wird immer wieder etwas geben und es muss immer wieder diesen Auszug geben und ich muss daran festhalten.
Das ist eigentlich das Bewunderungswürdigste an Bloch, dass er immer wieder auch in seiner Biografie einen Rückschlag nach dem anderen, und zwar einen richtig kräftigen, totalen erleidet, aber trotzdem an dieser Hoffnung, trotzdem am Prinzip zu hoffen, festhält von 17 bis 92 war, als er gestorben ist.
Genau.
Spuren, ein anderes Buch von ihm, das literarischste, mit dem, das muss ich gestehen, ich am wenigsten anfangen kann, weil es mir zu feuilletonistisch ist. Die Felder sagen zu viel Verzähltes ist, zu literarisch vielleicht auch, zu viele kleine Geschichten, mit denen ich dann am Ende das Gefühl habe, ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Es sind Parabeln oft, es sind Anekdoten, es ist zu großen Teilen, heute würde man das sagen, auch autofiktional, ja, die kleine Form.
Finde ich erstaunlich, weil wenn mich jemand fragt, womit soll ich anfangen, dann sage ich immer, die Spuren.
Ja, das ist am unanstrengendsten.
Nee, das ist falsch. Ich finde schon, ich mache das jetzt mal wie Sie und zitiere, der erste Satz: Man ist mit sich allein, mit den anderen zusammen sind es die meisten auch ohne sich, aus beiden muss man heraus. Also es ist nur ein einfacher Satz, so einfach ist er nicht, sondern alleine diesen Satz zu interpretieren, ist schon schwierig. Er bricht mit üblichen Floskeln oder Sprichwörtern, dreht sie um.
Auch mit der Verpflichtung zu bestimmten literarischen Formen. Er bricht da auch.
Er bricht damit.
Mit literarischen Kleinformen. Weil,
genau, darum würde ich nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist eine Übung in sein Denken. Also wenn man die Spuren gelesen hat, dann hat man meines Erachtens ein gewisses Verständnis davon, wie Bloch denkt, und das findet man dann im Hauptwerk wieder. Dass es feuilletonistisch ist, da kommen sie auch her, die meisten Geschichten hier raus. Bloch war viele Jahre ein Autor.
Ein Vielschreiber, ja.
Ja, und er war ein Autor des Feuilletons in allen, ne, Frankfurter Zeitungen, allen Zeitungen, die es damals gab, ganz oft mit Pseudonym.
Er musste das machen, um zu überleben.
Das auch, aber es ist auch ein besonderer Stil.
Wenn Sie sagen, Bloch hat wahnsinnig viel für Zeitungen und fürs Feuilleton geschrieben, war nicht das größte Motiv, das zu machen, einfach die immer wieder große Geldnot, um von irgendwas zu leben, Honorare zu kriegen für das Schreiben?
Das auch, ja. Und diese Spuren von 1910 bis 1929 sind sie verfasst worden für das Feuilleton. Ich finde sie sehr wichtig, und das heißt nicht umsonst Spuren. Das ist der Karl-May-Leser, ne? Genau wie das Buch Durch die Wüste. Bloch war ja ein großer Fan von Karl May. Und es ist eben dieser Gedanke des Spurensuchen und dieser kleinen Spuren, dieses Achter auf die kleinste Kleinigkeit. Und das zeigt sich hier. Also wenn ich die Welt, die Gesellschaft verstehen will, dann kann ich nicht immer nur auf die großen Linien gucken, sondern auf das Kleine im Nebenbei. Das beweist etwas. Und wenn Sie hier zum Beispiel, das ist nicht in den Spuren, sondern in Erbschaft dieser Zeit, haben Sie seine Darstellung eines Tanzmarathons. Das finde ich ist sehr exemplarisch. Mit diesem Tanzmarathon beschreibt er, was gerade in den 30er Jahren in der Gesellschaft passiert. Sie haben diese verzweifelten Menschen, die an einem Tanzmarathon teilnehmen, nicht wegen der Erotik des Tanzes oder des Genusses, sondern weil sie eben das Preisgeld brauchen und haben wollen. verzweifelte Menschen, die da tanzen, die Sinnlichkeit, die Kunst geht verloren. Sie haben aber auch Menschen, die sich das Elend anschauen, die Zuschauer. Also was muss man für ein Mensch sein, um sich das anschauen zu wollen? Dann haben Sie Länder, die sich weigern, sowas zu veranstalten, und Sie haben Länder, die so eine Veranstaltung machen. Was für ein Zynismus, was für eine Gemeinheit steckt dahinter? Das ist für ihn so, wie entwickelt sich narzisstische Ideologie, wie verändert sie den Menschen? Und er zeigt es eben nicht an großen Linien, sondern an einem Tanzmarathon. 4 Jahre später habe ich das mal mit Jugendlichen übertragen auf RTL-Sendungen.
Reality.
Ja, im Endeffekt genau das Gleiche. Was sagt das über Gesellschaft aus? Und wenn Sie die Spuren lesen, haben Sie was Ähnliches. Es sind so kleine Geschichten, manchmal sind es Sprichwörter, die er umdreht und macht damit deutlich, wie man auch denken kann und wo man Spuren findet zu einer Veränderung. Warum finde ich die so wichtig?
Als Schule des Sehens, des Lernens, des Wahrnehmens, Wahrnehmens, was normalerweise übersehen wird, und das Abklopfen auf seine Brauchbarkeit, größere Zusammenhänge, größere Veränderungen in Angriff zu nehmen.
Ja.